Herzlich willkommen zu «Querschnitt». Das ist der Podcast, wo querschnittgelähmte Menschen ihre außergewöhnliche Lebensgeschichte erzählen. Ich bin Vivian Speranda und freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Fabian Kieliger. Er ist 36 und seit fast 10 Jahren im Rollstuhl.
Wir sind genauso individuell wie ihr Fußgänger. Wir haben vielleicht alle zusammen einen Rollstuhl unter dem Arsch, aber der Mensch, der drinnen sitzt, der ist genau gleich verschieden wie ihr Fußgänger.
Der Fabian Kieliger erzählt uns, wie ihn seine Querschnittlähmung geprägt hat, warum er trotz seinem schweren Unfall immer noch Velo fährt und wie er sich heute jeden Tag dafür einsetzt, dass noch mehr Leute wissen, wie das Leben im Rollstuhl ist. Hier ist «Querschnitt», der Podcast von der Schweizer Paraplegiker Stiftung. Hoi Fabian, schön bist du hier. Wir sind Arbeitsgespändli. Du arbeitest nämlich im Besuchszentrum der Schweizer Paraplegikerstiftung im Paraforum. Bevor wir über deinen Job reden, möchte ich gerne schnell über deinen Unterschenkel schwätzen. Ich habe nämlich etwas gesehen, das ich vorher gar nicht gewusst habe oder nicht geachtet habe. Du hast ganz ein spezielles Tattoo. Was ist das für eins?
Ja, richtig. Ich kann mir einen Spruch tätowieren. Und zwar mein Unfalldatum mit zusätzlich halt außer Betrieb. Seit 12. April 2015 außer Betrieb.
Ja. Das zeigt auch ein bisschen deinen Humor. Also trotz dem Schicksalsschlag nimmst es du irgendwo durch, auch mit Humor.
Ja, ich denke, das muss man auch. Also sonst, das ist so eine Art Bewältigung von so einem Schicksalsschlag oder meine Art von einer Bewältigung, um mit dem ich umzugehen, ja.
Also reden wir über deinen Job. Du arbeitest am Empfang vom Paraforum und du stehst dann eigentlich so alle Besuchmanager, alle Führungen auch, die ihr macht. Was gibt dir die Arbeit auch zurück?
Ja, ich denke, es ist sicher sehr cool, die ganzen Leute kennenzulernen, die vielen verschiedenen Leute. Also wir haben über Seniorgruppen, über Geschäftsleitung, also wir haben die ganze Bandbreite, die Schweizer Bevölkerung eigentlich hergibt, haben wir bei uns Besucher. Und das macht es halt schon so, die ganzen verschiedenen Leute kennenzulernen. Das macht es mega spannend, immer wieder einen anderen Eindruck zu bekommen und auch mit den Leuten zu reden. Das ist sehr spannend.
Es ist sehr viel Aufklärungsarbeit, die du hier machst. Also der Schweizer Bevölkerung erklären, was es heisst, im Rollstuhl zu sein. Muss man sich da manchmal ein bisschen überwinden, auch wieder über das zu schwätzen? Oder ist das für dich wirklich eine Passion?
Der Beruf, den ich jetzt habe, also ich denke, da musst du einfach darüber reden, weil du kommst so viele Fragen gestellt über, also sei es jetzt eben kathetrisieren oder also wirklich alles und dann halt auch ja, unverblümt oder wie man das sagt, gerade ins Gesicht rein und dann musst du relativ schlagfertig sein, ja.
Gibt es denn jetzt Fragen, weißt du, die dich sprachlos gemacht haben in diesem Zusammenhang?
Nein, sprachlos jetzt nicht, aber ich denke halt einfach so ein bisschen das Taktgefühl manchmal, lässt da schon gerade draussen so ein bisschen zu wünschen übrig, weil du bist im Zug unterwegs und so, wenn dann die erste Frage kommt, ja, warum bist du im Rollstuhl, ist nicht gerade ein guter Start. Wenn sich es in einem Gespräch entwickelt, finde ich es jetzt okay, wenn man mal fragt, aber nicht gerade so unsere erste Frage.
Ja, dass man dann am Schluss auf das wahrscheinlich reduziert wird, irgendwo durch. Jetzt bei den Führungen kann ich mir vorstellen, ist es ein bisschen anders. Da bist ja du wirklich dazu, da auch die Fragen zu beantworten. Hat es da auch ganz schräge Fragen schon gegeben?
Nein, eigentlich richtig schräge Fragen jetzt nie. Sie sind meistens überrascht, aber was wir alles für ein Rucksäckchen, das wir haben, weil schlussendlich sieht man als erstes den Rollstuhl und andere, die wir eigentlich haben, sieht man nicht. Und das ist eigentlich der grosse Rucksack.
Ja, reden wir doch gerade ein bisschen über den Rucksack. Das eine ist das bloße Darmmanagement, wo ihr Betroffenen ja zum Teil auch recht fest darunter leidet, weil es ganz viel Zeit in Anspruch nimmt. Kannst du uns schnell ein bisschen erklären, was heisst bloße Darmmanagement überhaupt?
Ja, es sind so ein bisschen aufgeblasen. Also es ist eigentlich ganz einfach. Ich kann nicht mehr normal aufs WC gehen. Ich spüre meine Blase nicht mehr, wenn sie voll ist. Und ich gehe jetzt zum Beispiel nach Zeit auf das WC. Also morgen alle 2 Stunden kadeterisieren und am Nachmittag alle 4 Stunden.
Was heisst katheterisieren?
Ich habe einen Katheter, wo ich mir über den Penis eigentlich einführe, in die Blase rein und so eigentlich Wasser lasse. Und aber die einen wollen das öfter machen, die anderen weniger. Es ist je nachdem halt auch vom Trinkverhalten, das man hat, wie viel Sport das man macht, wie viel das man dort schwitzen, dort wo man noch hat, schwitzen. Ja. Und die andere Geschichte ist, wir sagen, wie es im Team immer so schön, wir gehen Ski wachsen, dass es ein bisschen diskreter klingt. Abfeiern schlussendlich. Ja, ich hocke jetzt zum Beispiel alle 2 bis 3 Tage eine Stunde bis 1,5 Stunden auf dem WC. Da muss man zuerst ein Zäpfchen setzen, 20 Minuten warten und dann fährt man mal einfach dann auf Häuserräumen, wenn man das Bein so schön sagt.
Ist das das, was dich wirklich am meisten belastet?
Ja, schon. Also es ist wirklich das, nachdem, dass ich mir eigentlich, der ganze Tagesablauf richtet sich eigentlich nach dem aus. Also es ist wirklich aufs WC gehen. Ich gehe, wenn ich jetzt gerade ein bisschen Probleme mit der Blase habe, weiss ich, bevor ich jetzt in die Zeitung steige, okay, jetzt muss ich daheim noch schnell katheterisieren, weil es dann eventuell nicht reicht, zum Arbeiten kommen. Und dass ich dann unterwegs im Auto schnell muss anhalten und dort noch katheterisieren. Das ist natürlich nicht immer möglich, wenn du irgendwie auf einer Halbstrasse unterwegs bist, kannst du nicht irgendwann irgendwo rausfahren. Und dann bist du halt einfach inkontinent und dann kannst du halt einfach auf der Hälfte von der Arbeitsstrecke wieder drehen, zurückfahren, schnell am Arbeitsgespendchen anrufen und sagen, hey, komm eine halbe Stunde später, kann noch mal heimessen.
Ja, das sind wahrscheinlich die wirklich unangenehmen Momente, kann ich mir vorstellen. Hm. Merkst denn du das auch wirklich, dass du auf die Toilette musst?
Ja, ich merke es, aber das habe ich auch erst etwa 2 Jahre nach meinem Unfall herausgefunden. Und zwar habe ich so wie ein wärmendes Gefühl, das kann ich wenig beschreiben. Also es ist wirklich so ganz komisch. Und ich fahre unterhalb von der Lähmung, fahre ich an verschwitzen. Ich kann hinten am Rücken, kann nachher mit den Armen gehen, am Gesappen schauen. Und dann habe ich so kalt-nassen Schweiß. Und wenn das ist, weiss, jetzt muss ich sofort aufs WC, sonst länger es nicht mehr.
Du hast vorher gesagt, wenn du mit der Blase Probleme hast. Ich glaube, das ist auch etwas, gell, was dich immer wieder beschäftigt. So eine Blasenentzündung. Ich stelle mir das auch recht schwierig vor. Also wenn ich eine Blasenentzündung habe, merke ich das relativ schnell. Bei euch, die quasi unterhalb vom Bauchnabel kein Gefühl mehr haben, wie ist das? Wie äußert sich das?
Es gibt natürlich verschiedene Symptome. Bei mir ist jetzt wirklich die Blasenfüllmenge ist relativ klein. Also da reden wir von unter 200 Milliliter, also nicht einmal ein Glas voll. Und dann bin ich wirklich sehr schnell inkontinent. Also da liegt überhaupt nie mehr drin. Wie ich vorher schon gesagt habe, dann habe ich das wärmende Gefühl. Und wenn alles normal ist, wenn ich das bekomme, reicht es mir immer aufs WC. Wenn ich aber einen Blaseninfekt habe und ich das Gefühl habe, bekomme, ist es eigentlich schon zu spät, dann bin ich schon inkontinent. Und dann je nachdem, wie schlimm dass der Blaseninfekt ist, mit Antibiotika behandeln. Und über die Zeit tue ich mir halt einfach teilweise einen Türkatheter setzen. Weil es dann halt einfach, ja, ich kann, sonst ist es eine riesige Einschränkung, du wärst dann eigentlich nur daheim. Sie kehren es zwar nicht immer so gern, dass man sich einen Türkatheter setzt, weil es halt auch ein Fremdkörper ist, der drinnen ist. Aber sobald das Antibiotika dann eigentlich fährt, verwirken, nehme ich den dann eigentlich auch gerade wieder raus. Ja.
Also da ist eine richtige Wissenschaft auch dahinter. Du hast ein OP vor dir, wo es eben genau um das Thema Blase geht. Was ist das ganz genau für einen Eingriff?
Ich habe spastische Blase. Also man muss sich das so vorstellen. Die Blase ist ein Hohlmuskel. Und spastisch heisst eigentlich, die zehrt sich immer unkontrolliert zusammen. Wir haben jetzt das alles zusammen können ruhig stellen bis jetzt mit Botox. Also Botox braucht man nicht nur in der Schönheitschirurgie, sondern es hat auch noch einen guten Nebeneffekt. Man tut eigentlich mit dem Botox, mit dem Nervengift, die Blase eigentlich wie lähmen. Und das wirkt, hat in den ersten Jahren hat es eigentlich relativ gut gewirkt. Der Körper wird dann auch irgendwann resistent gegen das und man muss eigentlich die Dosis immer erhöhen. Man hat jetzt probiert, das auch noch mit einem anderen Medikament zu machen. Hat bei mir leider nicht funktioniert. Und aus dem Grund habe ich mich jetzt eigentlich für die OP entschieden, dass man jetzt die Nerven, die noch zur Blase sind, dass man die trennen, dass es eigentlich eine schlaffe Blase wird. Schlaffe Blase ist eigentlich, die zuckt nicht mehr, also die ist wirklich schlaff. Und die fühlt sich dann halt einfach mit dem Urin und du musst ihn einfach sofort Zeit zu Zeit auch wieder katheterisieren. Und positive Effekt dabei ist, man hat viel weniger Blaseninfekt. Also man sagt, dass es eigentlich auf praktisch null zurückgeht. Momentan bin ich so zwischen 2 bis 5 Blaseninfekt, je nachdem.
Ja, und jedes Mal wieder Antibiotika wahrscheinlich, wenn man es sonst nicht auf natürlichem Weg wegbringt, ist das schon eine rechte Geschichte, kann ich mir vorstellen. Du hast dir im Zusammenhang mit dieser OP gewünscht, dass man einen sogenannten Blasenstimulator einsetzen würde. Was ist das genau? Und irgendwie funktioniert das ja jetzt nicht. Warum?
Ja, richtig. Man wollte eigentlich auch Blasenstimulator einsetzen. Die Problematik, die man hat, seit diesem Jahr darf das Gerät nicht mehr eingebaut werden, weil das muss eigentlich neu zertifiziert werden und von der EU und von der Schweiz aus. Und das wird nicht gemacht. Also das ist so ein bisschen das Handicap. Das Gerät gibt es seit 35 Jahren auf dem Markt, hat bis jetzt einwandfrei funktioniert. Und jetzt sagt die Politik, man muss das neu zertifizieren, man hat zu wenig Erfahrungswert.
Das ist für dich natürlich sehr eine doofe Situation. Oder? Jetzt hast du die OP, die hast du sowieso entschieden. Und jetzt kann man das aber nicht gleichzeitig einbauen, in Anführungszeichen. Ja, gibt es eine Lösung?
Ja, also man tut jetzt die OP so machen, dass man eventuell den Blasenstimulator zu einem späteren Zeitpunkt könnte einbauen. Hat man bis jetzt noch nicht gross gemacht. Man weiß auch nicht, ob es dann funktionieren oder nicht. Aber ja, ist halt einfach so, man kann es nicht ändern.
Es gibt immer wieder, dass Hilfsmittel plötzlich nicht mehr zertifiziert sind oder rezertifiziert werden. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was für euch sehr ärgerlich ist, für euch Betroffenen.
Ja, es ist halt einfach wieder ein Aufwand mehr. Oder man muss halt wieder etwas anderes suchen, irgendwie eine Übergangslesung finden, dass man es gleich irgendwie seinen Alltag meistern kann.
Du hast vorhin die Schweiz erwähnt. Die Schweiz ist ja auch ganz anders, wenn man querschnittgelähmt ist.
Richtig. Also gerade ich bin Paraplegiker komplett. Also knapp unterhalb der Brust eigentlich.
Komplett bedeutet, du hast gar keine Funktionen mehr unterhalb der Brust.
Richtig. Ich habe keine Sensibilität und keine Motorik. Also ist eigentlich gar nicht vorhanden. Und jetzt bei mir ist einfach, ich schwitze im oberen Bereich. Also Kopf, Schultern, Brust, Rücken, wo nicht betroffen ist. Bei einem Tetraplegiker, der die Halswirbelsäule verletzt hat, kann es sein, dass er eigentlich überhaupt nicht mehr schwitzt. Und das ist natürlich gerade hinsichtlich Sport eine sehr grosse Einschränkung. Und natürlich auch im Sommer, wenn es 30, 35 Grad heiß ist, kann es schon sein, dass es dann eben gerade für Tetraplegiker so ist, dass sie gar nicht aus dem Haus rauskommen, weil das bei ihnen den Kreislauf gar nicht mitmachen würde.
Wie ist es denn im Winter mit dem Frühjahr? Ich nehme an, das ist ja auch etwas, was du nicht spürst.
Richtig, also Kälte merke ich auch nicht. Dort ist halt die Problematik von der Erfrierung, wo kann sein, dass das halt einfach, du ziehst schon ab und hast halt einfach plötzlich einen blauen Zeichen. Ja.
Also ist dir das schon mal passiert?
Nicht Erfrierung, aber Verbrennung hatte ich auch schon gehabt, ja. Also ich war bei den Kollegen daheim gewesen, am Grillieren, kurze Hosen angehabt und dann einfach mal schnell die kurzen Hosen aufgenommen und auf das linke Knie war eigentlich 2. Grad verbrennt und ohne dass ich jetzt am Grill angekommen bin, also nur über die Luft, hat das eigentlich schon gelangen gehabt.
Ist denn die Haut auch wirklich empfindlicher?
Ja, also es ist je nachdem empfindlicher auch und was aber sicher ist, es heilt viel langsamer unterhalb von der Lähmung. Also es geht doppelt bis dreifach so lang, wenn man eine Wunde unterhalb von der Querschnittlähmung hat, dass sie eigentlich heilen.
Also man hat sie schneller und hat sie dann auch noch länger.
Genau. Ja.
Super. Oh Mann. Ja, nicht einfach. Schwitzen hast du angetönt, du machst ganz viel Sport. Und das ist erstaunlich, weil dein Unfall ist ja beim Velofahren passiert. Und du tust immer noch Velofahren. Ist das eine Art Traumabewältigung?
Ja, nein, ich sehe es halt, ich sehe es ein bisschen sarkastisch. Weil ja, was will mir jetzt noch gross passieren? Ich sitze ja sowieso im Rollstuhl. Also von dem her, nein. Du musst nur das machen, was du kannst. Und das Velo gibt mir halt schon immer noch die Freiheit, draussen zu sein auf der Strasse, auch wieder mal ein bisschen schneller unterwegs sein. Und das ist schon das, was mega cool eigentlich ist, dass man die Möglichkeit heutzutage hat, solche Sportarten wieder auszuführen.
Und du machst das mega leidenschaftlich und auch mit grossen Zielen. Du bist ja schon sehr gut unterwegs. Gibt es aber gleich etwas, weißt, was du unbedingt erreichen willst? Oder was sind so die Meilensteine, die nächsten grossen Wettkämpfe?
Also wir sind im September, sind ja die Weltmeisterschaften in Zürich gewesen. Und jetzt im neuen Jahr werden sicher die Weltcups eine grosse Rolle spielen, dass wir dort wieder besser können, dies klassifizieren oder zwei, drei Ränge weiter vorne können platzieren.
Und so Paralympics, ist das ein entferntes Ziel auch von dir?
Ja, es wäre schön, wenn es klappen würde, aber ich mache jetzt den Sport hauptsächlich, weil es mir halt einfach Spass macht. Es gibt mir eine gewisse Stabilität im Leben. Und es ist halt wirklich sehr wichtig auch für uns Rollstuhlfahrer, Gesundheit. Also das ist schon uns Fußgänger eigentlich wichtig, dass man gesund ist. Aber unser Rollstuhlfahrer ist es gerade noch mal einmal wichtiger.
Ja, der Sport ist nicht nur Leistungssport, sondern auch deine Vorsorge, kann man so sagen. Warum ist es eben so wichtig, dass man sportlich unterwegs ist als Rollstuhlfahrerin oder Rollstuhlfahrer?
Es ist wichtig, halt wirklich gesund und fit zu bleiben. Halt auch hinsichtlich auf Schulterproblematik, die wir haben. Sprich, wir sind anfällig auf Schulterverletzungen. Weil halt unsere Schultern nicht dazu gemacht sind, um unsere Beine zu ersetzen. Also sprich, man muss eigentlich rechnen, nach 30, 35 Jahren im Rollstuhl, dass man die Schultern operieren muss. Es gibt Ausnahmen, aber es sind sehr wenige, die das nicht mehr machen. Weil halt einfach ja, die ganze Abnutzung von den Sehnen und Bändern und von den Gelenken so gravierend sind. Und es ist halt wirklich wichtig, dass man die ganze Muskulatur, die man eigentlich um die Schultern hat oder kann aufbauen, dass die wirklich aufgebaut werden, dass man nachher die Abnutzung so ein bisschen vermindern kann.
Du bist gelernter Bäcker und eben Koch auch. Die Ernährung, das ist ja auch ein riesengroßes Thema. Wie fest hilft dir das, dass du wirklich einfach die Grundlagen quasi auch hast vom Kochen?
Sehr viel. Also es hat mir sehr viel gebracht. Ich habe zwar auch wieder Frisches gelernt, also das ist wirklich auch das, was ich gelernt habe, dass ich dort habe müssen, meinen Teller quasi ein bisschen umstrukturieren, also nicht mehr so viel Reis und Teig waren, dass ich ein bisschen weniger mehr und dafür ein bisschen mehr Gemüse und Früchte. Weil durch das, dass mir halt, oder ich jetzt spezifisch, nur noch ein Drittel vom Körper zur Verfügung hat, um die Kalorien zu verbrennen, muss ich mich natürlich auch viel mehr bewegen, wenn ich gleich viel will essen wie vorher. Also sprich, man hat einen normalen Mann oder Mann hat einen Grundumsatz von 2000 Kalorien. Ich jetzt als Rollstuhlfahrer bin jetzt bei 1600 Kalorien.
Dank dem Sport wahrscheinlich auch, was du machst?
Nein, das mit dem Sport kommt dann oben drauf. Okay. Das ist eigentlich wirklich nur das, was ich jetzt im Alltag brauche. Also wenn ich jetzt komme, arbeiten ohne den Sport. Und es gibt gleich danach Tetra oder Tetraplegiker, den Grundumsatz von 1000 Kalorien. Also, die werden nur schon dick, wenn man ein Stück Kuchen anschauen. Und durch das, dass wir halt nur ein Drittel zum Verbrennen da haben, wenn man mal zu viel Kilo drauf hat, ist es natürlich auch viel schwieriger, die Kilo wieder abzubringen, weil man halt einfach viel, viel weniger Muskulatur hat, um die zu verbrennen.
Das heisst, du bist immer am Kalorienzählen?
Nein, überhaupt nicht. Also das schon nicht, weil man muss das Leben noch geniessen. Das Leben besteht nicht nur aus Kalorienzählen. Und da liegt schon mal ab und zu etwas drin. Man muss es halt einfach in einem gesunden Mass machen, wie alles andere eigentlich auch.
Also auch ein Glas Wein trinkst du etwa mal?
Ja, gibt es schon auch, aber sehr selten. Aber mehr als Genussmittel, als eigentlich etwas anderes.
Ja. Du hast deine Reha hier im Schweizer Paraplegikerzentrum gemacht. Was hast du so für Erinnerungen an die Zeit?
Ich orientiere mich eigentlich nur, oder ich behalte meistens nur die guten Sachen im Kopf. Und was mich halt wirklich so ein bisschen beeindruckt hat, da ist die Zusammenarbeit unter den verschiedenen Berufsgruppen, dass da halt wirklich jeder ein Mitspracherecht hatte, um eigentlich mir da hier zu helfen. Also da hat wirklich Physio, Ergo, Pflege und die Ärzte miteinander geschaut, was jetzt wirklich für mich gut ist, welche Therapien sind für mich wichtig oder sind für mich wichtig, dass ich nachher, nach diesen 6 Monaten, wo ich da raus bin, eigentlich ein selbstständiges Leben führen kann.
Ja, du hast alles wieder neu müssen lernen. Das ist wahrscheinlich jeder, wie soll ich sagen, alles, was man im Leben braucht, muss man jetzt anders machen in deiner Situation. Bleibt dir da etwas so ein bisschen besonders in Erinnerung, wo du vielleicht am meisten damit gehadert hast? Oder ist dir etwas ganz einfach gelaufen?
Ja, was mich am meisten so ein bisschen nicht gehadert, aber du musst dich halt einfach komplett umstrukturieren, weil du für gewisse Sachen viel länger brauchst. Also du gehst jetzt nicht einfach, steigst jetzt nicht schnell in die Auto ein, gehst schnell zum Migros, weil du jetzt Lust hast auf eine Klasse und nachher kommst du wieder zurück. Weil das heisst, als Fußgänger gehst du steigen ab, steigst in die Auto und fährst los. Du bist vielleicht in 10 Minuten bist du wieder zurück. Ich als Rollstuhlfahrer überlege mir das zweimal, ob ich das machen will. Weil du musst vielleicht vom Sofa in den Rollstuhl transferieren, du musst dich parat machen, du musst dich noch anlegen. Anlegen braucht schon länger. Nachher fährst du mit dem Lift ab, musst vielleicht noch auf einen Lift warten, weil sonst irgendjemand den Lift braucht. Nachher musst du ins Auto einsteigen, das braucht auch 3 bis 5 Minuten. Dann bist du dort, musst wieder aussteigen, braucht auch wieder 3 bis 5 Minuten. Also du bist locker für ein Glas mal schnell eine halbe Stunde unterwegs und dann musst du halt sagen, ja nein. Und das ist das, was ich lernen musste, wirklich so das Zeitmanagement, dass das ganz anders geworden ist als vorher. Du machst viel mehr Gedanken oder du probierst viel mehr Sachen gleichzeitig zu machen als vor dem Unfall.
Also mehr Planung, mehr Vorausdenken wahrscheinlich. Und wenn ich dich das nächste Mal gesehen am Morgen hier arbeiten, weiss ich, dass du viel, viel mehr Zeit gebraucht hast, weder ich jetzt zum Parat machen und zum hierher kommen.
Richtig, ja. Also wenn ich am Morgen um 8, halb 9, wo ich arbeite, verstehe ich am Morgen um 4:45.
Also unglaublich viel Zeit.
Ja.
Aber du machst alles selber. Du brauchst für nichts irgendwie Unterstützung oder so. Wie fest dankbar bist du für das?
Sehr. Also das ist eine riesen Erleichterung, wenn ich jetzt weiss, ich kann alles selber machen und nicht irgendwie muss auf die Spitex warten. Also das gibt schon noch mal eine riesen Freiheit.
Reden wir noch über den 12. April 2015. Du bist jetzt sehr Maxi als Koch am Arbeiten und hast eigentlich etwas ganz Gutes tun an diesem Tag. Du wolltest nämlich aushelfen, weil sie Hilfe gebraucht haben in der Küche und du hattest theoretisch frei oder sogar Ferien gehabt.
Ja, frei hatte ich und dann bin ich eigentlich losgefahren. Oder zuerst noch vom Berg oben ab und nachher noch beim Kollegen vorbei, dort noch schnell zu suchen gewesen. Und dann habe ich das Velo genommen und bin eigentlich losgefahren. Aber vom Unfallhergang alles zusammen weiss ich eigentlich nie mehr. Ich bin dann eigentlich, der Unfall ist zwischen 6 und 6:15 passiert. Die Zeit weiss man nicht so genau. Meine Erinnerungen kommen eigentlich erst wieder im Inselspital, wo ich verwacht bin. Was zwischendrin passiert ist, weiss ich eigentlich nur, weil ich mit dem Ersthelfer noch reden und auch mit dem Team von der Erzermatt. Die mich dann nachher eigentlich geborgen haben und auf Bern geflogen haben. Und es war schon sehr eindrücklich, so wie sie das Ganze so ein wahrgenommen haben. Und
der ist das auch noch wichtig für dich? Weißt du, so ein die Lücken auch können schliessen?
Ja, also es war wirklich für mich wichtig. Und zumal, glaube ich, so ein bisschen zeigen, hey, mal Ersthelfer und bei der Erzermatt, beim Team dort dann einfach zu zeigen, dass mir es eigentlich gut geht. Weil die kommen nachher eigentlich auch, wenn sie dich geborgen haben, kommen die eigentlich keine Infos mehr über, wie es weitergegangen ist. Oder nur spärlich. Und dann ist mir schon wichtig, ihnen so ein bisschen zu zeigen, hey, schaut, mir geht es eigentlich gut. Und ja, halt auch zu Danke sagen. Also, das ist mir schon wichtig gewesen.
Ja, wahrscheinlich sehr ein emotionaler Moment, kann ich mir vorstellen, wo wir da aufeinander getroffen sind.
Ja, also es war wirklich auch interessant mit ihnen, ich war lange bei ihnen. Also sie haben sicher so 2-2,5 Stunden miteinander geredet. Also natürlich nicht nur über meinen Unfall, sondern halt auch einfach über andere Sachen, wie sie so Sachen mitbekommen. Und das war schon mega interessant. Und ja.
Ja, und für sie eben wahrscheinlich sehr schön auch zu sehen, was denn, du auch aus dem Schicksal gemacht hast. Am Schluss kommt es ja darauf an, oder, was jeder Einzelne daraus macht. Ob man ja, sich verliert in dem Sinn oder irgendwo neue Lebensmut dann findet. Den hast du gefunden. Gibt es irgendetwas oder jemanden, der dir geholfen hat, den wieder zu finden?
Ja, ich würde es jetzt so nicht sagen, weil ich bin eigentlich ja, immer ein positiv aufgestellter Mensch. Und ich probiere eigentlich immer das Beste daraus zu machen, aus jeder Situation. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich das eigentlich recht gut an selber angebracht habe. Mit meiner Einstellung, die ich allgemein zum Leben habe. Also ich sehe lieber das Positive als das Negative. Das Glas ist immer halb voll und nicht halb leer. Und ja, das hat mir sicher sehr, sehr viel gebracht, auch während dieser ganzen Reha-Zeit, halt wirklich den Optimismus mit sich zu bringen. Weil man wird ja die ersten 6 Wochen, weiss man ja nicht, wie viel das zurückkommt. Und ich habe mir auch selber nie die Hoffnung, oder ich habe nie die Hoffnung gehabt, dass dann etwas zurückkommt. Ich habe gesagt, wenn etwas kommt, dann nehme ich es mit. Und wenn es nicht ist, dann ist es halt einfach so. Ich habe mich jetzt nicht spezifisch jetzt gesagt, ich will jetzt wieder da aus der Klinik rauslaufen. Für mich wäre das wie ja, verlorene Energie gewesen, die ich aufgewendet habe, für nichts.
Ist dir sofort klar gewesen, dass du eben nie mehr wirst können laufen? Im Inselspital, du hast den Moment ja vorher
erklärt. Im Inselspital weiss ich nicht mehr, so weiss ich noch nicht, weiss ich nicht mehr viel. Dort relativ viele Schmerzmittel gehabt, also nicht immer ganz klaren Kopf gehabt. Und also vom Inselspital weiss ich wirklich sehr wenig. Vom Transport weiss ich nur, dass ich der, aber so auf der Ips bin ich da angekommen, gab es 2 Tage nach meinem Unfall. Und nachher habe ich das schon relativ schnell realisiert gehabt, dass es nicht mehr wird. Ah ja, dass es eigentlich praktisch, dass es fast unmöglich ist, dass etwas zurückkommt. Weil ich einen Trümmerbruch hatte vom 7. Brustwirbel. Und bei einem Trümmerbruch ist dann relativ klar, dass dort nie mehr wird zurückkommen.
Ja, und dann hast du das wirklich so können annehmen und vorausschauen. Ist schon eindrücklich.
Ja, finde ich jetzt nicht so. Es ist halt, ja, wie jeder sein Leben so ein bisschen ja, macht. Es hat, klar ist es ein Schicksalsschlag. Und schlussendlich muss man mit dem irgendwie zu Rang kommen, weil das Leben geht weiter. Also ich sehe jetzt eigentlich eher, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen der zweite Start, also mir ist wie ein zweites Leben geschenkt worden. Und
ja, es hätte ja auch anders rauskommen können bei diesem Unfall, oder? Also richtig. Du hast wahnsinniges Glück auch gehabt, dass du überhaupt überlebt hast.
Ja, also ich habe aber nicht nur den Rücken kaputt, ich habe 6 Rippen gebrochen, die Lunge ist kollabiert, ich habe mir eine Zähne reingeschlagen und ich habe schwere Schädelhirntrauma gehabt.
Also ganz viel auf
einmal. Es war schon nicht ohne gewesen. Und ich bin nur schon dankbar, eben, dass ich halt ein Schädelhirntrauma so gut überstanden habe, dass ich dort keine grössere Einschränkung habe. Ja.
Ja, sonst könntest du nicht im Paraforum arbeiten, so fest, wie du das ja jetzt machst. Kannst du auch schnell beschreiben, was erlebt man eigentlich, wenn man da herkommt zu dir ins Paraforum?
Also wir haben natürlich unsere Ausstellung über oben im oberen Stock. Die ist mega cool. Also es ist wirklich nicht wie ein Museum. Man kann es wie nicht beschreiben. Man muss es wirklich selber anschauen, da vor Ort. Weil es ist eigentlich ein WG von 4 Rollstuhlfahrern, von Tetraplegiker, 2 Rollstuhlfahrerinnen und 2 Rollstuhlfahrer, die eigentlich zusammen leben. Und jeder hat sein eigenes Zimmer und jedes Zimmer ist auf die individuellen Bedürfnisse eigentlich angepasst. Also es lohnt sich wirklich mal vorbeizukommen, das mal anzuschauen. Es ist auch kostenlos. Und zwar aus dem Grund, das stellt die Stiftung so zur Verfügung mit der Message, dass man eigentlich die Schweizer Bevölkerung will auf uns Rollstuhlfahrer sensibilisieren. Und das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, weil Missverständnisse entstehen eigentlich dort, wo keine Kommunikation stattfindet. Und aus dem Grund ist eigentlich auch das Paraforum da, dass man wirklich die Informationen da bei uns kann abholen kann.
Also man darf ein bisschen eintauchen für einen Moment in die verschiedenen Leben von den verschiedenen betroffenen Personen, wo jede Person ganz individuelle Herausforderungen auch hat im Alltag und so definitiv mehr kann erfahren über das Thema Querschnittlähmung.
Wir haben auch drei Alltagsrollstühle hier oben, wo man ausprobieren kann, mal einmal Einstuhl rein zu sitzen, mal einen Backofentier oder einen Kühlschranktier aufzumachen, um wirklich mal das Erlebnis zu bekommen, hey, wie geht das überhaupt oder wie funktioniert das? Wie muss ich überhaupt mal einen Rollstuhl richtig angeben? Und das ist schon für gewisse eine Herausforderung.
Ich war zum Beispiel extrem überrascht, wie wendig die Rollstühle sind. Ich dachte, es ist viel schwieriger, irgendwie Kurven oder so zu machen. Aber das geht ganz einfach.
Ja, also wir sitzen bis zu 12 Stunden in dem Stuhl rein. Und da muss halt schon jedes Rädli relativ ring rollen, damit man halt sich wirklich gut fortbewegen kann.
Und man ist mega schnell. Also das ist mir auch bewusst geworden. Oder wenn man irgendwie von A nach B muss, also und vielleicht leichter abgeht, dann erst recht. Darauf sieht es natürlich anders aus, aber man kommt schon schnell vorwärts. Also wenn du in den Gängen unterwegs bist, mag ich als Fußgängerin nicht nachher.
Nein, ich muss mich auch jedes Mal zurücknehmen, wenn ich mit der Frau unterwegs bin, dass ich nicht so schnell fahre.
Du weil, 2 Meter vorne dran.
Ja, es ist wirklich so, du bist halt wirklich schneller unterwegs, gerade wenn es bergab geht und bergauf bist halt ein bisschen langsamer. Aber ja, das ist halt, wenn man jeder unter dem Arsch hat, ist man halt ein bisschen schneller.
Ja, jetzt das Paraforum hat offen, immer vom Dienstag bis am Sonntag. Und es ist kostenlos. Ja. Das hat einen Grund.
Ja, genau. Und zwar stellt das eigentlich die Schweizer Paraplegiker-Stiftung so quasi der Schweizer Bevölkerung zur Verfügung. Mit dem Ziel eigentlich Fußgänger, wenn wir Rollstuhlfahrer ich sagen, auf uns Rollstuhlfahrer eigentlich zu sensibilisieren. Weil Missverständnisse entstehen eigentlich dort, wo die Kommunikation nicht richtig funktioniert. Und dort wollen wir oder dort will die Stiftung eigentlich so ein bisschen wie vorbeugend wirken, um zu zeigen, hey, kommen wir doch hier hin, wir haben das Angebot, kommen wir hier hin, dass die Missverständnisse nicht stattfinden.
Also unbedingt die Gelegenheit nutzen, auch wenn man den Fabian mal persönlich möchte kennenlernen. Zum Schluss, Fabian, wir haben es gehört, du schaffst hier, du machst hier Sport, alles auf dem Campus Notwil, wo man das Schweizer Paraplegikerzentrum findet, aber eben auch das Paraforum, die Stiftung, die heim ist und noch viele andere Gruppengesellschaften, die für euch Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sehr wichtig sind. Kann man sagen, du bist wirklich angekommen in deinem, in Anführungszeichen, neuen Leben?
Ja, ich denke schon. Also es ist wirklich, bei mir ist jetzt so ein bisschen halt wirklich der Mittelpunkt ein bisschen da. Es ist nicht bei allen so. Also ich denke eben, es gibt wirklich viele, die Notwil eigentlich mit einer schlechten Erfahrung dann in Verbindung setzen, weil es halt wirklich ein Lebensabschnitt wo ist, wo schwer ist und wo man halt eine gewisse Zeit braucht, um daraus rauszukommen. Und ich sehe, verbinde mich jetzt eben Notwil eigentlich mit etwas Positivem, dass ich eigentlich wie eine zweite Chance bekommen habe. Und aus diesem Grund arbeite ich eigentlich auch da, um das ganze Wissen weiter zu vermitteln.
Ja, das ist wunderschön wahrscheinlich, wenn man ja, das innere Bedürfnis auch wirklich so dann kann ausleben und etwas Gutes auch machen für andere. Trotzdem, was wünschst du dir für die Zukunft? Gibt es irgendetwas, was du noch möchtest erleben, erreichen?
Ja, in der Zukunft, ich wünsche mir eigentlich mehr Verständnis gegenüber uns Rollstuhlfahrer. Weil man tut uns eigentlich immer so ein bisschen in den gleichen Topf rühren. Rollstuhlfahrer. Aber wir sind genauso individuell wie ihr Fußgänger. Wir haben vielleicht alle zusammen einen Rollstuhl unter dem Arsch, aber der Mensch, der drinnen sitzt, der ist genau gleich verschieden wie ihr Fußgänger. Und das wünsche ich mir eigentlich so ein bisschen mehr, dass man auch das sieht und halt nicht nur immer den Rollstuhl.
Ja, definitiv. Danke viel mal, Fabian, dass du da warst. Es war mir eine riesige Freude und auch, ja, Hut ab, einfach wie du dein Leben meisterst. Und ja, ich schaue dir immer wieder gerne zu, wenn du Führungen machst. Es ist sehr beeindruckend, wie du über all das so offen redest.
Super, danke vielmals, dass ich da sein durfte.
Ja, das war er, Querschnitt, der Podcast von der Schweizer Paraplegiker-Stiftung.